Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend zusammen an diesem Sonntag, den zweiten Advent. Nicht nur der Endspurt gen Weihnachten hat Fahrt aufgenommen, auch die Schlagzahl in der Bundesliga wird nochmal erhöht. Und damit ihr in dieser stressigen Zeit auch weiterhin den Überblick behaltet, werden wir heute an diesem Sonntag ganz entspannt auf den 14. Spieltag zurückblicken. Ich hoffe mal, der Fabi hat die Weihnachtsfeier gut überstanden und ist jetzt gut bei Stimme. Und auch Sören ist wohlbehalten aus dem Urlaub zurück. Grüße euch, Jungs.
Ja, hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend. Ja, habe ich auf jeden Fall. Wir haben uns ja am Freitag auch sogar getroffen, mehrmals unterhalten und Tobi war fürs Gruppenfoto sozusagen zuständig.
Richtig, genau. Da war der Fabi noch, konnte noch gerade ausreden und ich weiß ja nicht, wie der Abend noch geendet ist, Fabi.
Ja, also erstens kennst du mich gut genug. Zweitens, glaube ich, bin ich derjenige, der da sich auch einigermaßen zusammenreisen kann und dementsprechend war es natürlich auch so, dass ich rechtzeitig zu Hause war.
Okay, also ist noch nichts durchgesickert, ob irgendwelche Totalausfälle in der Firma bekannt wurden.
Das weiß ich nicht. Ehrlicherweise interessiert mich das dann auch nicht mehr, weil die in der Regel auch alt genug sind, um zu entscheiden, wie weit sie gehen wollen, sollen. Von daher, über ein paar Ecken werde ich es mit Sicherheit ab Montag dann mitbekommen, aber ich gehe mal davon aus, grundsätzlich sind das alles vernünftige und anständige Jungs und sogar eine Dame hatten wir auch dabei.
Sehr schön, perfekt. Also eine gelungene Weihnachtsfeier, gab keine Kritik.
Also mir hat es gefallen. Ob es den anderen auch gefallen hat, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus.
Sehr schön, perfekt. Ja, und Sören, du bist wohlbehalten wieder zurück und bist jetzt auch startklar für den Endspurt gegen Weihnachten.
Ja, zwei Wochen noch und dann haben wir es, glaube ich, alle geschafft, ein paar Tage abschalten. Aber davor müssen wir noch ein paar Stunden ins Büro.
So ja. Ist das. Aber die wichtigste
Frage. Was heißt denn zwei Wochen noch? Du warst doch jetzt gerade erst im Urlaub und dann jetzt noch zwei Wochen und dann hast du es wieder geschafft, oder?
Ja, ich denke mal, dann können wir einen Haken an das Jahr machen, oder?
Ja, wie alle eigentlich, Fabi, oder?
Oder arbeitest du? Es geht ja doch bis zum 31.
Arbeitest du etwas zwischen den Tagen oder lässt du arbeiten?
Ich muss mal überlegen, tatsächlich, wie ich es mache. Tatsächlich, aber normalerweise zwischen den Tagen ist der Plan eigentlich, dass ich frei habe.
Ah, siehst du mal. Guck mal.
Ja.
Haben wir uns alle redlich verdient zum Jahresende. Gut, Fabi.
Ich denke schon, ja.
Ja, da wir beide ja am Freitag beim Eishockey waren und uns da den Abend, ja, sehr gut uns haben gut gehen lassen. Sören, hattest du das Glück und konntest das Topspiel, den Bundesliga-Auftakt zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum dir anschauen. Und am Ende, ja, nach 5 ungeschlagenen Spielen zuletzt der VfL Bochum, kassiert mal wieder eine Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Unterm Strich eine verdiente Niederlage?
Absolut verdient. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit konnte der VfL nicht an die Leistung anknüpfen aus der vergangenen Woche. Da hatte die TSG ein klares Chancenplus. Was daraus resultierte, waren eben zwei Tore. Ein relativ unglückliches Eigentor von Erhan Mazovic. Und kurz vor der Halbzeit dann ein super Tor von André Kramaric im 16er. Ein paar Leute ausgetanzt. So ging der VfL mit einer 0-2, mit einem 0-2 in die Pause. Und ja, in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, hat der VfL ein besseres Spiel gemacht. Muss man aber ehrlich sagen, konnte dann die zwei Tore nicht mehr aufholen. Vielleicht dann die letzte Viertelstunde noch das 3-0 kassiert. Ja, vielleicht zu hoch, das 3-1. Aber im Endeffekt absolut verdient. Muss man sich gerade in der ersten Halbzeit vorwerfen lassen, dass man offensiv überhaupt nicht im Spiel war.
Ja, und die TSG, die nach zuletzt 4 Spielen ohne Dreier, mit dem Dreier jetzt auch wieder ja, im oberen Drittel mit dabei, lässt sich da oben auch nicht abschütteln. War ein ganz gutes Spiel, du hast Kramaric angesprochen, der hat es jetzt sogar geschafft, gegen alle 17 aktuellen Bundesligisten auch zu treffen. Der VfL Bochum war die letzte Mannschaft, die ihm gefehlt hatte. Und alles in allem hat die TSG, glaube ich, den VfL Bochum ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt mit dem Wechsel von Dreier- auf Viererkette, oder?
Ja, also man muss sagen, ich glaube, in den ersten Minuten der VfL hatte schon mehr vom Spiel, was den Ballbesitz betrifft, aber konnte damit nicht viel anfangen. Und da würde ich dann schon, ich weiß nicht, ob es der falsche Fuß war, aber ich glaube schon, dass der VfL zumindest offensiv da keine Lösung gegen gefunden hat. Und das hat die TSG wirklich super gemacht. Und sich ja dann auch im Spielverlauf wirklich gute Chancen gespielt. Also ich glaube, das ist klar, zweite Halbzeit war besser, aber grundsätzlich bei den 90 Minuten war der VfL klar die schwächere Mannschaft. Und man hat gesehen, dass zu einer Top-6-Mannschaft, da fehlt dann eben noch einiges und die TSG steht da oben im Moment absolut zurecht.
Fabi, das schönste Tor des Spieltages beziehungsweise des Spiels hat der VfL Bochum am Ende doch noch erzielt.
Davon kannst du aber leider nichts kaufen.
Um es positiv zu sehen, wenigstens etwas.
Ja gut, also ich glaube an so einem Freitag, wie gesagt, gibt es eigentlich nichts Positives abzugewinnen, vielleicht abgesehen von der Nominierung zum Tor des Monats bei der ARD Sportschau. Wenn das aber das Einzige ist, ich glaube an sich war es einfach ein Freitag, wo für den VfL Bochum bei einer Mannschaft, die in dem Spiel zu Hause endlich mal alles auf den Platz bringen konnte, was ihr zur Verfügung steht in Form von Qualität, Leistung, auch Einstellung und dann ist halt auswärts für den VfL Bochum da nichts zu holen. Das sind einfach die Heimspiele, worauf du dich fokussieren musst. Und ja, am Ende des Tages ist es ein Ergebnis, was vielleicht minimal ein Ticken zu hoch ist oder ein Tacken zu hoch ausgefallen ist, aber in Summe gibt es, glaube ich, da keine zwei Meinungen.
Nee, verdienter Sieg für die TSG. Ja, und der VfL Bochum empfängt jetzt am kommenden Wochenende, wen haben sie? Union Berlin zu Hause.
Ja.
Dann können wir ja direkt einen schönen Übergang herleiten, Fabi. Union Berlin nach zuletzt 16 Spielen ohne Sieg. Endlich der Befreiungsschlag gegen Borussia Mönchengladbach. Am Ende steht ein 3:1 Heimerfolg an der Alten Försterei und kann man, glaube ich, auch von einem verdienten Sieg sprechen.
Ja, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach 16 sieglosen Spielen ja, also was man da definitiv sagen muss, irgendwie vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber so ein bisschen back to the roots, eigentlich zurück zu dem Fußball, der die Union erfolgreich gemacht hat in den Jahren zuvor. Ja, ein Stück weit dem Gegner ein bisschen mehr Spielanteile überlassen, beziehungsweise den Ball überlassen und dann eben die Stärken ausspielen, die unbestritten die Unioner die letzten Jahre ausgezeichnet haben. Was dann natürlich dazu kam, es war seit langer, langer Zeit wieder ein Spiel, wo man vom ersten Moment an gemerkt hat, okay, die Unioner wollen. Die wollen richtig, haben dann auch in den Phasen des Spiels oder in den richtigen Momenten auch den Zugriff gefunden, sei es im Gegenpressing, bei der Balleroberung, im Umschaltspiel. Und in Summe betrachtet war das ein hochverdienter Sieg. Und ich glaube, ja, die Gladbacher waren ein Stück weit ja, überrumpelt von der Unioner Mannschaft, die sie einfach wieder ja, ein Stück weit back to basics in der Hinsicht fast perfekt für ein Heimspiel ausgespielt haben.
Ja, war ja das Debüt an der Seitenlinie von Nenad Bjelica. Von der ersten Minute, du hast gesagt, richtig unter Feuer gestanden, die Mannschaft sofort mit hohem Pressing. Die Gladbacher das ein oder andere Mal wirklich ja, alt aussehen lassen und überlaufen und dann auch endlich mal ja, eine frühe Führung. Nach 23 Minuten war es da Kevin Volland, der einen Elfmeter reinmacht, nach dem Handspiel vorab von Netz. Und dann nahm das Spiel so ein bisschen seinen Lauf. Gladbacher sind auch nicht so wirklich gut ins Spiel reingekommen. Union immer wieder mit schnellen Umschaltsituationen. Und ja, Fabian Holland, Holland sei schon, Hollerbach, stand auch in der Startformation, der ja quasi die ganze bisherige Saison noch überhaupt nicht wirklich zum Zug gekommen ist und war ein guter Schachzug, glaube ich, auch.
Ja, also, ja, absolut. Ich glaube, dass er auf die Chance gewartet hat. Er ist ja aus Wiesbaden nach Union gewechselt, hat ja in der dritten Liga ja, eine fantastische Saison gespielt und ich glaube, dass er es jetzt zeigen will. Und das ist ja oft so, wenn ein neuer Trainer ankommt, ja, haben Spieler aus der zweiten Reihe die Möglichkeit, sich zu zeigen und er hat es ja wirklich super gemacht. Er bringt das auf den Platz, was ihn auszeichnet, unglaublich viel Tempo, ja, auch eine gute Technik und ja, hat sich belohnt.
Ziemlich gut vorne mit Kevin Volland harmoniert, vorhin die Viererreihe allgemein mit Haberer und Gosens immer wieder schöne Akzente gesetzt, immer schön, schön in die Tiefe reingekommen und hinten auch wirklich nicht viel zugelassen, bis auf das Anschlusstor von Player dann in der 77. Minute. Aber vorab konnte Union da auch schon eigentlich ein, zwei Tore mehr erzielen. Also alles in allem kann man, glaube ich, von einem gelungenen Debüt sprechen bei einem 3:1-Sieg. Und jetzt unter der Woche, Fabi, steht dann noch der Abschluss in der Champions League. Gibt, glaube ich, schlechtere Partien, sich aus der Champions League zu verabschieden, als mit dem Heimspiel gegen Real Madrid. Ne? Nochmal volles Olympiastadion.
Ja, also wie gesagt, Stadion wird voll sein. In Summe, trotz alledem, bleibe ich dabei, dass der Auftritt der Union in der Champions League einfach eine Katastrophe war, in Form, wie sie den deutschen Fußball repräsentiert haben. Weil ich glaube, in der Gruppe kannst du zumindest Dritter werden. Das war eigentlich das Mindeste, was man von der deutschen Mannschaft erwarten muss. Wenn zumindest die Braga, glaube ich, als vierte Mannschaft mit in der Verlosung ist. Von daher, ja, schön für die Unioner. Klar, natürlich sich aus der Champions League oder aus den internationalen Wettbewerben zu verabschieden. Und klar, für die Unioner wird es ein Feiertag. Allerdings in Summe betrachtet unterm Strich eine traurige Vorstellung.
Ja, schauen wir mal, wie der weitere Weg dann der Unioner in den nächsten zwei Spielen sein wird bis zur Winterpause. Dann das Nachholspiel noch in München in der Hinterhand. Aber die Handschrift, Sören, von Bielica konnte man schon so ein bisschen erkennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein komplett anderer Ansatz, zumindest aus meiner Perspektive, als Horst Fischer gewählt hat. Im Moment kann es die Mannschaft sehr gut umsetzen, dass die Qualität vorhanden ist. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und er bringt frischen Wind rein. Ich glaube, das war das Wichtigste in den ersten Wochen. Andere Ansprache, ja, andere Spieler, die die Chance bekommen, anderes System. Und im Moment klappt es auf jeden Fall.
Ja, und haben wir noch ein, zwei Sätze zu den Gladbachern, Fabi? Nach zuletzt ja einer wirklich erfolgreichen Phase. Letzten vier Spiele hatten sie letzten acht Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Also nach dieser Tabelle wären sie da zum Stand Fünfter gewesen. Aber das sind so Spiele, die sie dann auch mal auch verlieren können, ne? Bei Union.
Ich war jetzt fast geneigt, aus Ironie zu sagen, jetzt spielen sie endlich wieder so, wie man sie kennt, die letzten zweieinhalb Jahre. Trotzdem, glaube ich, muss es so einer Mannschaft auch zugestanden sein dürfen, auch mal so ein Spiel auswärts hinzulegen, nachdem man unter der Woche ja auch ran musste. Dann natürlich auch noch entsprechend weiterkam. Also von daher, glaube ich, muss man bei den Gladbachern einfach auch mal den Schwamm drüber und so ein Spiel daneben auch mal mitnehmen.
Das stimmt. Gut, dann lass uns mit dem Samstagnachmittagsspiel weitermachen, das von den Namen her eigentlich auf, ja, ich sag mal 0-0 vielleicht hingedeutet hätte und keinen schönen Fußball. Am Ende war es ein ziemlich unterhaltsames Spiel. Ich spreche von der Partie Heidenheim gegen Darmstadt. Am Ende gewinnen die Heidenheimer schon etwas glücklich dank einem Doppelschlag von Kapitän Meinkamp mit 3:2 gegen Darmstadt, wobei die Darmstädter, Sören, wirklich einen sehr, sehr guten Auswärtsauftritt hingelegt haben.
Ja, muss ich auch sagen. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass sie ja auch offensiv vor allen Dingen sich so viele Chancen herausspielen. War ein super Auftritt. Ich glaube, unterm Strich muss man sich einfach vorwerfen lassen, dass man ja die Standardsituation wirklich auch teilweise gerade die letzten zwei Tore brutal schlecht verteidigt hat. Und das ist natürlich besonders ärgerlich. Das ist direkter Konkurrent, ein ganz wichtiges Spiel gewesen. Aber vielleicht das einzig Positive, wie du schon sagst, der Auftritt war super. Offensiv Chancen kreiert, das wird im Verlauf der Saison auch nicht ganz unwichtig sein. Aber klar, unterm Strich keine drei Punkte, Standards brutal schlecht verteidigt. Und dann bist du eben in der Tabelle auch abgerutscht. Du hättest ja zwischenzeitlich wirklich auch ein Gewinner des Spieltags sein können. Aber so schnell kann es gehen.
Ja, und die Heidenheimer bringen mit dem Sieg jetzt 5 Punkte zwischen sich und Darmstadt. Ist schon nicht so verkehrt, das direkte Duell dagegen den Konkurrenten gewonnen zu haben. Und Sören hat es angesprochen, Fabi, ein Mann, auf den sich in dieser Saison bei Standards absolut verlassen können, glaube ich auch der beste Standardschütze momentan in der Liga, Niklas Beste. 8. Vorlage schon. Bei diesem Spiel sogar 3 Vorlagen. Ganz wichtig für die Heidenheimer.
Der Wechsel zu Dortmund, ja.
Ich wollte die nächste Frage nämlich stellen, das wäre doch einer für irgendwelche Mannschaften im Mittelfeld, Dortmund, oder?
Ja. Die, die sich in der Liga bedienen. Ja. Wobei, das ist jetzt auch nicht fair. Ja, was sagen wir zu dem Spiel? Also für mich eigentlich tatsächlich die bessere Mannschaft hat verloren. Ja. Natürlich, in der Gesamtbetrachtung muss man natürlich dann auch das Abwehrverhalten, vor allem auch, wie angesprochen, bei den Standardsituationen mit rein packen. Dann sieht es wiederum anders aus. Trotz alledem, wenn man das mal ausblendet, hat die ja bessere Mannschaft tatsächlich verloren. Ja, ich fand es einen unglaublich mutigen Auftritt der Darmstädter nach vorne. Es war auch das erste Mal ein Spiel vom Gefühl her, glaube ich, wo man die Darmstädter nicht als Underdog letztendlich spielen hat sehen. Eher die Mannschaft tatsächlich, ja, die so ein Stück weit das Spiel bestimmt. Und von daher ist der Spielverlauf für die Darmstädter natürlich wahnsinnig ärgerlich, dass du da zumindest nicht mal einen Punkt mitnimmst. Gleichbedeutend kann man natürlich auch bei den Heidenheimern sagen, du stehst jetzt mit 14 Punkten da, es gibt Bundesligisten, die viel, viel mehr Tradition mitbringen, um die man sich viel, viel mehr Gedanken machen muss, weil sie Woche für Woche eben ja nichts Zählbares mitnehmen können. Siehe Köln, Mainz, von daher. Ja, was sagen wir zu dem Spiel? Es hat uns alle, glaube ich, positiv überrascht, weil es ein Spiel war, hin und her, Wechselbad der Gefühle, kann man vielleicht auch dazu sagen. Es war unterhaltsam und hat definitiv seinen Platz in der Konferenz verdient gehabt.
Auf jeden Fall, das war ein schöner, schöner Satz. Platz in der Konferenz verdient gehabt, ja, nicht schlecht. Ja, und die Heidenheimer haben jetzt von ihren, ja, von ihren 14 Punkten, die sie geholt haben, 13 zu Hause geholt. Also kann man auch, glaube ich, auch von einer kleinen Festung sprechen zumindest, ne?
Wollen wir einmal ganz kurz einen Exkurs zum Pokal machen, weil hier gerade bei mir alles aufleuchtet, parallel zu
sehen. Oh ja, sehr gerne. Wie wurde
gelost? Darf ich einmal die Paarungen vorlesen?
Hau raus.
Also wir haben definitiv einen Zweitligisten im Halbfinale, nämlich Hertha spielt gegen Kaiserslautern zu Hause.
Ja. Okay.
Wir haben den Bayern und Frankfurt Schreck. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach.
Okay.
Und ein absolutes Topspiel. Ein schönes kleines Weihnachtsgeschenk bei der Auslosung, nämlich Leverkusen gegen Stuttgart.
Boah.
Und als letzte Partie St. Pauli spielt zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf.
Das ist unglaublich. Fortuna schon wieder kein Heimspiel. Also es ist echt unfassbar.
Und dann haben wir sogar zwei Zweitligisten im Halbfinale mindestens. Ja. Hertha Kaiserslautern, Pauli Düsseldorf, Saarbrücken Gladbach und Leverkusen gegen Stuttgart. Ein Hammerspiel.
Auf jeden Fall.
Wird fast mal so weit gehen. Der Sieger dieses Spiels hat sehr, sehr große Chancen, den Pokal auch zu gewinnen.
Ja.
Es ist ein bisschen schade, dass die Stuttgarter auswärts in Leverkusen ran müssen. Dann wäre es, glaube ich, noch mal ein Tick besser geworden, das Spiel. Aber gut.
Ist dann quasi schon mal das Rückspiel zum Spiel vom heutigen Spieltag, ja?
Sozusagen, ja.
Hat Jens Nowotny auf jeden Fall, hat glaube ich gelost, ne? Ja. Ziemlich gute Partien ausgelost. Sören, was hast du?
Sören? Er macht nicht mehr mit.
Sören? Hallo? Hallo, hallo?
Ich glaube, er ist nie mehr dabei. Er kommt gleich wieder rein.
Sprachlos.
Macht noch Urlaub. Macht noch Urlaub.
Okay. Ja, gut, gut. Wenn der Sören davon so geschockt ist von der Pokalauslosung, dann würde ich sagen, Fabi, machen wir.
Du hast wirklich ein paar gute Halbfinals dabei. Wenn du jetzt überlegst, ein Halbfinale auf St. Pauli im Zweifel, wenn die weiterkommen sollten gegen die Fortuna, egal wer da kommt. Das ist das ein oder andere coole Spiel. Mit Sicherheit dabei rauskommen.
Partien sind dann, glaube ich, ja, und vor allem, es gibt ja auch eine Premiere, habe ich jetzt die Woche gelesen. Alle vier Spiele sind gestreckt über 2 Wochen und jedes Spiel bekommt sein eigenes, ja, ein Dienstag-Mittwoch und dann in der nächsten Woche auch Dienstag-Mittwoch. Also kannst du jeden Tag ein komplettes Pokalspiel gucken.
Die machen Sachen, aber ich glaube, wann sind denn die Spiele im Pokal? Ist ja erst nächstes Jahr Februar.
Ja, Ende Januar, Anfang Februar sind die vier Spiele dann.
Könnte sagen, tatsächlich ja. Zu meinem Geburtstag. Na, guck mal.
Ach, guck mal. Vielleicht überrasche ich dich ja.
Meine Mannschaft spielt seit Jahren keine Rolle mehr.
Vielleicht überrasche ich dich ja mit einem Geburtstagsgeschenk und einer Auswärtsfahrt nach Pauli.
Nach Pauli, unter der Woche. Uiuiui. Zum Geburtstag.
Zum Geburtstag, was gibt's Schöneres? Ja. Gut. Schöneres als eine Niederlage wäre auf jeden Fall ein Sieg gewesen für den VfL Wolfsburg am Wochenende, Fabi. Die, ja, nach der Niederlage jetzt gegen den SC Freiburg, ja, steht denen so langsam das Wasser bis zum Hals. Die Mannschaft von Niko Kovac, eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, gerade in der ersten Halbzeit, auch einige gute Chancen gehabt, wo sie frühzeitig hätten in Führung gehen können. Aber am Ende, wie es die letzten Wochen eigentlich schon immer so ist, außer die Ausnahme halt beim Spiel gegen Leipzig, stehen die Wolfsburger mal wieder mit leeren Händen da.
Ich fand aber auch, dass es eins der weniger guten Spiele des Samstagnachmittags waren. Also von dem, was letztendlich dann auch ja in den Bereichen passiert, wo es dann gefährlich wird, beziehungsweise interessant für die Zuschauer, auch für die neutralen Zuschauer. Es waren nicht so viele Torraumszenen dabei. Es gab auch, oder sagen wir mal anders ausgedrückt, der VfL Wolfsburg hatte viel im Griff oder war eher die spielbestimmende Mannschaft, hatte auch ein bisschen mehr Ballbesitz, aber trotzdem wirklich zum Abschluss gekommen, eher weniger. Und ich kann mir bis jetzt immer noch nicht erklären, wie es die Freiburger da hinbekommen, 3 Punkte mitzunehmen aus dem Spiel. Ich glaube, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Und mein erster Gedanke war eigentlich auch, jetzt könnte es langsam für Kovac eng werden.
Ja, also aus
was dem, aber, was ja, glaube ich, allerdings ein Stück weit komplett entschleunigt wurde durch die Aussagen der Verantwortlichen, dass er sehr, sehr fest im Sattel sitzt.
Ja, aber die Aussagen, die hört man ja, ist ja meistens so der Anfang vom Ende, oder?
Ja, du hast halt jetzt 2 Spiele unter der Woche auch schon. Das war auch schon sehr, sehr ärgerlich, dass du im Pokal rausfliegst. Also du warst nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Und kriegst dann in der 120. Minute den späten Lucky Punch. Dann fährst du jetzt am Wochenende, hast ein Heimspiel gegen Freiburg, bist eigentlich da auch die Mannschaft, die so ein Stück weit eher die Mannschaft ist, die dafür sorgt, dass das Spiel aktiv bleibt, dass ein bisschen was passiert, aber ja, und du kriegst wieder das den Nackenschlag und verlierst zu Hause 1-0. Und dann wird es halt in der Tabellenkonstellation auch irgendwann mal so, dass es ein bisschen komisch aussieht für den VfL Wolfsburg mit sicherlich ganz anderen Ansprüchen.
Ja, die Wolfsburger ist insgesamt aus den letzten 10 Pflichtspielen 7 Niederlagen, also das ist schon eine ziemlich beängstigende Negativserie. Ne? Also 8 Spiele, nur 4 Punkte geholt. Da sind die Ansprüche, glaube ich, deutlich höher beim VW-Konzern. Und müssen wir mal schauen, wie es bei den Wolfsburgern dann weitergeht. Die nächste Woche dann nach Darmstadt müssen, wo es mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel werden wird für die Mannschaft von Niko Kovac. Und vielleicht noch 1-2 Sätze zu den Freiburgern, Sören. Da war es dann mal wieder Gregoritsch, der dem SC wie schon letzte Woche die 3 Punkte sichert.
Ja, wichtig, dass er trifft, dass er scheinbar auch wieder in Form kommt. Ich glaube, gerade in letzter Woche haben wir ja schon gemerkt, dass ja diese Treffsicherheit in Freiburg ein bisschen fehlt. Und ein fitter Gregoritsch ist natürlich Gold wert. Und auch gerade dann eben auch, wenn du kein gutes Auswärtsspiel machst, wenn du trotzdem jemanden hast, der die Kugel reinschiebt, sehr wichtig.
Und wo es dann hingeht nach 2 Siegen in den letzten 2 Wochen, Fabi, wenn wir so auf die Tabelle gucken. Wir hatten uns ja um die Freiburger so ein bisschen, keine Sorgen gemacht, aber ging ja schon ein bisschen mit dem Blick nach unten, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut. 21 Punkte, Platz 8, 4 Punkte hinterm BVB auf Platz 5. Also sieht gar nicht mal so schlecht jetzt wieder aus für die Freiburger.
Nee, also es ging ja auch nie darum, dass die Freiburger nach unten gucken müssen, sondern es ging einfach darum, dass die Freiburger in der Tabelle keinen Schritt nach vorne gemacht haben, dass die Spielweise und auch die Ergebnisse halt nicht wirklich so waren, wie man es die 2 Jahre zuvor eigentlich gewohnt war. Und auch jetzt, die 6 Punkte, die sind nicht zustande gekommen, weil die Freiburger wieder einen herzerwärmenden Fußball gezaubert haben. Ganz im Gegenteil, sondern es waren ergebnisorientierte 6 Punkte, die man jetzt eingefahren hat. So würde ich zumindest behaupten. Und von daher würde ich jetzt sagen, klar, für die Freiburger super, jetzt hast du wieder 3 Punkte mitgenommen bei einem vermeintlich schweren Auswärtsgegner. Und in dem Sinne kann man jetzt absolut zufrieden sein und gucken, dass man jetzt bis zur Winterpause das Maximale noch rausholt. Und dann stehst du in der Tabelle sogar wieder nah dran an den internationalen Plätzen.
Ja, überwinterst noch in Europa, ne? Da kommt ja auch noch mit dazu. Kann man dann, glaube ich, dann, ja, warten wir die letzten beiden Spiele mal ab, aber dann vielleicht dann auch wieder von einer sehr, sehr guten Hinrunde sprechen. Gut, dann haben wir noch ein anderes Spiel. Der SV Werder Bremen, Sören. Nach zuletzt 2 Punkten aus 4 Spielen, endlich mal wieder ein Dreier. Bedingt dadurch, durch den Dreier der Bremer. Erste Niederlage für die Augsburger unter Regie von Jess Torup. Die hatten ja zuletzt, glaube ich, 6 Spiele nicht verloren unter ihm. Aber unterm Strich, gerade die zweite Halbzeit, waren die Bremer die bessere Mannschaft und gewinnen auch, ja, dann doch verdient das Spiel gegen die Augsburger. Erste Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gewesen auf beiden Seiten. Aber unterm Strich ganz, ganz wichtige 3 Punkte für die Bremer.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch mitgehen, dass das ein verdienter Heimsieg war. Ich glaube, dass man Bremen schon angemerkt hat, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Dass da auch ordentlich Druck hinter war. Ich glaube, die Ergebnisse der letzten Wochen sind an keinem spurlos vorbeigegangen und man hat gesehen, dass diese Mannschaft unbedingt den Heimsieg wollte. Sie waren zielstrebiger als Augsburg, auch schon in der ersten Halbzeit, klar, vielleicht ausgeglichen, aber da hat man schon gesehen, dass Werder auf Sieg spielt. Und zweite Halbzeit nach mit der 1:0-führenden Rücken spielt es sich natürlich dann auch leichter, weil Augsburg ein bisschen mehr machen musste. Aber unterm Strich verdient, brutal wichtig, glaube ich, auch für die Stimmungslage um Bremen und Augsburg, ich glaube, klar, die auswärts in Bremen willst du nicht unbedingt verlieren, aber man kann, glaube ich, mit der Serie, die man hatte, sich nicht beschweren.
Wie man das 2:0 bekommt, ist aber dann schon ziemlich ärgerlich, oder? Ich meine, zuvor geht ein Freischuss voraus, der schnell ausgeführt wird. Die Augsburger wollten eigentlich zu dem Zeitpunkt wechseln. Spiel geht weiter. Ja. Zwei Augsburger waren schon auf dem Weg zur Mittellinie, zum Auswechseln und werden da eiskalt dann erwischt. Und die Bremer können quasi mehr oder weniger fast frei aufs Tor zu laufen. Also darf meiner Meinung nach eigentlich auch nicht so einfach passieren, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr die Szene jetzt noch vor Augen habt, aber das war auf jeden Fall mehr als vermeidbar und auch ärgerlich.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern da zumindest vom vierten Unparteiischen angedeutet wurde, dass ein Wechsel stattfinden kann. Es sah sehr, sehr unglücklich aus. Aber klar, in der Form darf es nicht passieren.
Ja, ich muss ja netto Sprechzeit sparen. Deswegen mache ich es kurz bei dem Spiel. Es kam ein Stück weit wie Phönix aus der Asche, dass die Bremer auf einmal anfangen, verdient ein Bundesligaspiel zu gewinnen nach den letzten Wochen. Von daher war ich ja schon sehr überrascht im Gesamten, muss ich ehrlicherweise sagen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, gegen den Gegner, der ein Stück weit eigentlich innerhalb der eigenen Kragenweite spielt, wirklich auch verdient vom Platz gehen als Sieger. Mhm. Ja. Und von daher war es, so wie Sören sagt, elementar wichtig, jetzt auch mal wieder 3 Punkte einzufahren. Zu Hause steht es jetzt, glaube ich, bei 14 Punkten.
Die Bremer, 14, ja. Ja.
Genau, bei 14 Punkten. Klar, für die Augsburger wäre es ja wirklich phänomenal gewesen, da jetzt auch noch 3 Punkte mitzunehmen. Dann wärst du nämlich wirklich nah dran gewesen an den internationalen Plätzen. Trotzdem lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich glaube, für beide Mannschaften pendelt sich jetzt langsam so ein, wo sie in der Tabelle hingehören. Und die Bremer bleiben letztendlich die nächsten beiden Wochen auch noch schuldig, das nochmal ein Stück weiter zu bestätigen.
Ja, das stimmt, ja. Allgemein war es jetzt kein so schlechter Auftritt der Augsburger. Waren bemüht, sind nur nicht wirklich in irgendwelche Abschlusssituationen gefährlich gekommen. Eine hatten sie in der ersten Halbzeit, aber das war es dann größtenteils auch. Und gut, dann fängst du ja aus dem Standard und dann aus einem Missverständnis hat 2:0. Gut, dafür haben sie die Wochen davor dann auch einige nötige Punkte schon geholt. So, und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Spiel, was ja alle mehr als überrascht hat. Fabi, du hast... Warst, glaube ich, auch sprachlos, hast nicht bis zum Ende geschaut. Die Bayern gehen desolat mit 5:1 in Frankfurt unter. Was war da los?
Scheiße, ich dachte, wir sind bei Köln gegen Mainz jetzt. Okay, was soll ich sagen? Ehrlicherweise habe ich tatsächlich wirklich umgeschalten nach dem 4:1, weil es mir ein bisschen zu blöd war, die Bayern zu gucken. weil ich natürlich auch massiv genervt oder angepisst war aufgrund der Leistung. Ich fand eigentlich viele Sachen, die einfach für mich unerklärlich waren, weil vor dem Spiel war ich noch der Meinung, nach dem, was man von den Frankfurtern in den Tagen zuvor gesehen hat, plus eine entsprechende Vorlaufzeit, die die Bayern hatten in Form von Regeneration oder sich auf das Spiel vorzubereiten, es waren ja, glaube ich, 9 oder 10 Tage, dachte ich mir eigentlich, okay, das ist, klar, du spielst immer noch in Frankfurt, was immer ein unangenehmes Spiel sein kann, aber es war von der ersten Minute bis ganz zum Ende einfach nur desolat und unfassbar enttäuschend. Die Gründe danach finde ich auch ehrlicherweise ein bisschen albern oder lächerlich, wie sie dann zusammengetragen wurden. Es hat sich auch bis auf Thomas Müller keiner getraut zu stellen. Abends musste Leon Goretzka, der sonst ja immer derjenige ist, der überall gerne Verantwortung übernehmen will, auch noch ins Sportstudio. Und in Summe standen am Samstag Nachmittag 11 Angsthasen auf dem Feld, die es einfach ehrlicherweise auch normalerweise nicht verdient haben, dieses Trikot zu tragen. Und das ist von dahin oder dahingehend natürlich auch eine bodenlose Frechheit, wie du da aufgetreten bist. Die individuellen Fehler, das ist unerklärlich, immer wieder, dann auch in dieser Häufigkeit innerhalb von 90 Minuten, das ist eine Bundesliga-Mannschaft eigentlich auch nicht würdig. Und von daher gibt es von meiner Seite aus zum FC Bayern außer 11 Mal die Note 6 inklusive allen, die reinkamen, plus Trainer Note 6 und absolute Frechheit.
Ja, schon sehr gut zusammengefasst. Du hast die individuellen Fehler angesprochen. Die Frankfurter einfach eiskalt, ne, vorm Tor. Die Chancen, die sie gemacht haben. Thomas Tuchel hatte, glaube ich, hinterher davon gesprochen, dass vielleicht nur die Hälfte der Tore, wenn überhaupt, fallen darf. Waren viele glückliche Tore bei. Wie sie hergeschenkt wurden, war mehr als fragwürdig. War ja mehr oder weniger bei vielen Toren nur Geleitschutz. Aber wie kann man sich so einen Auftritt erklären? Man hat ja eigentlich den Gedanken, jetzt eine Woche Pause gehabt. War das jetzt Spannungsabfall? Erst hatten sie sich ja beschwert, dass die Taktung zu hoch wäre der Spiele in den letzten Wochen. Jetzt hat man eine Woche frei, und um den Kopf frei zu kriegen. Oder war das vielleicht dann doch falsch und nicht so gut?
Gute Frage. Ich habe die Leistung nicht kommen sehen von Bayern, auch mit der Woche Pause vielleicht aus dem Rhythmus gebracht, meinetwegen. Was mich wirklich beschäftigt hat nach dem Spiel, dass Thomas Tuchel sich hinstellt und sagt, ich habe der Mannschaft vielleicht viele Infos mit auf den Weg gegeben, kurz vor dem Anpfiff, anders erwartet vom System, die Frankfurter. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war den Bayern das relativ egal, glaube ich, mit welchem System der Gegner aufgetreten ist. Sie waren trotzdem da und haben den Gegner dominiert. Ich weiß es nicht. Klar kann man es auf diese eine Woche Pause schieben, aber Thomas Tuchel hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er sehr, sehr zufrieden war mit der Trainingswoche. Vielleicht war das auch schon ein Zeichen dafür. Trainer, die mit einer Trainingswoche zufrieden sind, kriegen ja meistens an dem Wochenende die Quittung. Aber ich glaube, das war eine Nichtleistung, und ich bin gespannt. Jetzt hast du Manchester United, glaube ich, in der Champions League, und danach sind es wichtige Wochen kurz vor der Winterpause. Und was jetzt alles so drumherum ist, das wird natürlich wieder groß aufgezogen, die Kritik. Ich habe heute, ich glaube, in der Bild war es, dass Thomas Helmer, glaube ich, gesagt hat, Choupo-Moting gehört gar nicht in den Kader oder gar nicht in die erste Liga. Das sind jetzt alles so Themen, die glaube ich, man muss das Spiel vernünftig einordnen. Es war ein Spiel, und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass es im nächsten Spiel wieder anders aussehen wird.
Meinst du, Fabi, sieht im nächsten Spiel, jetzt ist unter der Woche das Spiel, wo es um nichts mehr geht, in Manchester, für die es ja noch ums Weiterkommen geht?
Die im Moment genauso schlecht
sind. Das kommt dazu, ja.
Die Frage ist natürlich halt einfach, vielleicht jetzt ein Spiel, wo meine Worte ein bisschen hart klingen. Trotz alledem ist es aber auch ein Spiegelbild so der letzten 1-2 Jahre, wo man immer wieder zum Höhepunkt der Saison eigentlich auch Ähnliches sich eben auch aufgrund dieser Einstellung, dieser individuellen Fehler auch verbaut hat. Und für mich ist es dann halt einfach auch in so einem Moment einfach bezeichnend, dass da so viele Jungs im Kader sind, die für sich eigentlich auch eine Führungsrolle beanspruchen, Und wenn es dann darauf ankommt, dann sind sie einfach nicht da. Ich meine, klar, ich gebe euch recht, und so muss man es dann auch einordnen. Es war jetzt ein Bundesligaspiel, was sie verloren haben. Die Welt geht nicht unter, also speziell mit dem Ergebnis, was dann heute natürlich auch rauskam. Klar, da muss man schon auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen, aber irgendwie waren für mich die 90 Minuten, ja, wie schon vorher erwähnt, ein Stück weit Copy-Paste von den entscheidenden Monaten, entscheidenden Spielen in den letzten ein, zwei Jahren. Und da gibt es einfach Spieler, die dann vielleicht entweder ja, ein Stück weit eben Anspruch und Wirklichkeit auch ein Stück weit auseinandergeht oder eben dann halt doch nicht die Führungspersönlichkeiten sind, die sie gerne sein wollten. Und das stört mich einfach massiv. Und dann, was ja auch noch dazu kommt, wäre alles gar nicht so schlimm, wenn es dann mal einen individuellen Fehler gibt. Aber da war ja der ein oder andere dabei, der über 90 Minuten, ja, nicht nur einen, sondern mehrmals. Und dann die Art und Weise, dieses eklatante Verhalten dann auch bei den Gegentoren, diese Nichtleistung, das ist dann schon sehr, sehr ungewöhnlich für den FC Bayern.
Ja, bei dem Spiel wieder sehr auffällig. Hinten die Verteidigung, Upamecano seit langem mal wieder einen richtig, richtig schlechten Tag erwischt. Ne? Bei einem Tor legt er sich den Ball zu weit vor, dann lässt er sich einmal komplett ja, ausspielen. Zwei, drei Wackler war vorbei. Und ich glaube, die Krönung war dann wirklich das 5-1, wo die Frankfurter sich da ja im besten Tiki-Taka da durch den Münchner 16er kombinieren können. Aber ist ja nicht der erste Systemabsturz. Ne? Die Art und Weise haben wir jetzt, du hast es angesprochen, Fabi, diese Saison schon ein, zwei Mal gehabt. Die letzten Jahre zieht es sich auch immer wieder durch. Ist nicht unerklärlich.
Ja, das
Ich
ist
weiß.
also, wie gesagt, ich weiß auch keine Lösung. Im Grunde genommen passt es eigentlich auch gar nicht in die bisherige Hinrunde rein. Also auch in der Champions League, klar, du hast mal Spiele dabei gehabt, am Ende trotzdem aber die Punkte geholt, aber sich dann so jetzt abschießen zu lassen. Ja, wie gesagt, vielleicht war es dann halt einfach doch nur dieser verdammte Samstag, den du mal drin hast und du verlierst ein Bundesligaspiel und danach wird es wieder besser. Wird sich jetzt zeigen. Gut, ich glaube jetzt mal am Dienstag, du wirst kein Fußballfeuerwerk bei diesem Spiel sehen. Das ist Quatsch. Also erstens ist Manchester United im Moment natürlich in der Lage, wirklich auch da normalerweise auf Augenhöhe Champions League zu spielen. Für die Bayern, die fahren dorthin mit dem Wissen, dass sie am Samstag wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Hinrunde bestreiten müssen, zu Hause gegen VfB Stuttgart. Dass das jetzt kein Feuerwerk wird, ist, glaube ich, auch klar. Und für die Bayern geht es da wirklich ohne Verletzungen am Dienstag alles über die Bühne zu bringen, im besten Falle mit 3 Punkten. Und dann ist die Welt auch dahingehend in Ordnung und alle Blicke auf Samstag.
Ah, okay.
Oder Sonntag, Sonntag, Entschuldigung.
Sonntag, richtig, da kommt das zum nächsten absoluten Topspiel. Ja, Topspiel, schöner Übergang. Borussia Dortmund empfing am Samstagabend RB Leipzig. Die Dortmunder ja unter der Woche schon beim VfB Stuttgart aus dem Pokal rausgeflogen. Und die nächste schmerzhafte Niederlage, Sören, setzte es für den BVB jetzt am Samstagabend. Vierte Niederlage im Übrigen aus den letzten 5 Spielen gegen RB. Wird auch so langsam, ja, vielleicht zum Angstgegner der Dortmunder. Aber die spielentscheidende Szene eigentlich schon nach 15 Minuten.
Ja, die rote Karte für Mats Hummels, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Berechtigte rote Karte. Klar, und die hat das Spiel dann einfach ja, geprägt, dass Leipzig in Überzahl war, 90 Minuten lang. Was man dem BVB, glaube ich, nicht absprechen kann, wenn wir gleich sicherlich auf die einzelnen Tore eingehen, unterm Strich, ist, dass sie wirklich bis zum Ende das gekämpft haben. Ich glaube, das kann man ihnen diesmal nicht abstreiten, dass die Moral da war, dass die bis zum Schluss das Spiel offen gehalten haben. RB muss man vielleicht dann auch vorwerfen, wenn man ihnen das vorwerfen kann, dass sie nicht so abgezockt waren, dass sie wenig Spielkontrolle hatten in der Endphase des Spiels. Aber im Endeffekt fährst du mit 3 Punkten aus Dortmund nach Hause. Für Dortmund, ja, natürlich nicht gut, gerade mit Blick auf die Tabelle. Und die Punkte nach oben werden immer mehr. Und ich glaube, unterm Strich muss man bei Dortmund sagen, dass die, klar, wenn du jetzt die rote Karte rausnimmst, eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, aber eben mit 10 Mann gegen Leipzig wird es dann eben auch schwierig.
mit 10 Mann, sondern hast gesagt, trotzdem gut verkauft. So viele Schüsse aufs Tor hatten die Leipziger jetzt auch nicht, hatten natürlich deutlich mehr Spielanteile. Und hinten heraus, mit etwas Glück, Fabi, ja, hätte Süle ja fast noch den Ausgleich dann geschossen, ne? In der Nachspielzeit.
Ja. Es hat ein bisschen so gewirkt, als würde Dortmund mit 10 Leuten besser spielen als mit der 11 tatsächlich. Also zumindest bis zur roten Karte fand ich es jetzt eher ja schon auch pro Leipzig. Klar, dann kommt die rote Karte, dann ist der Spielverlauf ja ein Stück weit bestimmt, dadurch, dass die Leipziger dann letztendlich einfach auch ja mehr Platz über Gewicht auch entwickeln. Und trotz alledem wurden wir dann in der zweiten Halbzeit eines Besseren belehrt, indem man einen mutigen BVB sah, der dann klar irgendwann natürlich gegen die, ja, oder sagen wir mal so, in der zweiten Halbzeit die individuelle Qualität dann auch letztendlich das Spiel entschieden hat. Klar, du hast natürlich auch noch mit Kobel jemanden hinten drin, der dir dann bis zu dem, ja, sagen wir mal 3-1 natürlich auch wirklich alles hält, was es zu halten gibt. Und fand dann leider auch, ehrlicherweise, das dritte Tor, ja, das ist dann aber auch einfach zu einfach und vielleicht auch einer der Gründe, warum Schlotterbeck eben nicht in der Riege der Innenverteidiger spielt, wo es um internationale Klasse geht. Das tut mir dann wirklich leid, dass ich das in der Schärfe auch sagen muss, aber das ist dann eben genau die individuelle Qualität, die den Dortmund in der Zeit eben die letzten Wochen auch ein Stück weit gefehlt hat. Hm. Und in Summe kann man jetzt natürlich... Es war von der Moral her ein sehr guter Auftritt der Dortmunder. Da haben wir auch nochmal alles probiert hinten raus. Aber am Ende des Tages, und das muss man dann leider auch mal ehrlicherweise in den Mittelpunkt stehen, ist Fußball nach wie vor ein Ergebnissport. Und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, ja, dann wird schon langsam auch ein bisschen gefährlich für die Dortmunder. Zumal die Stuttgarter ja auch heute wieder bewiesen haben, dass man wohl nicht sehr schnell mit einem Einbruch rechnen kann.
Das stimmt wohl, ja, richtig. Ja, und die Dortmunder Söhne jetzt aus den Duellen gegen die, ja, vermeintlichen Top 4 oben nur einen einzigen Punkt geholt, ne? Letzte Woche in Leverkusen, ansonsten gab es nur Niederlagen.
Ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass das nicht das Dortmund ist, was wir aus der letzten Saison kennen. Ich glaube, das ist klar, dass vieles noch nicht so zusammenpasst, dass ja, also die Qualität, die sie auch in gewisser Weise auch im Kader haben, nicht auf den Platz bringen. Und dass eben auch Mannschaften, die jetzt über Dortmund stehen, halt auch konstantere Leistungen abrufen. Und dann ist es die Quittung, dass sie eben in der Tabelle abgerutscht.
11 Punkte auf Leverkusen und jetzt auf RB Leipzig auf Platz 4 auch schon 4 Punkte. Fabi, wird sich zwischen ja Platz 3, 4 und 5 wahrscheinlich maximal für den BVB dann in dieser Saison, hat man ja schon letzte Woche drüber gesprochen, überhaupt einpendeln, ne?
Es ist zu früh,
meinst du?
Da jetzt irgendwie eine Prognose zu geben, weil ich glaube, wenn du jetzt auch als ja, Dortmund mal wieder einen Lauf hast, letztendlich, wo du mal 4, 5, 6 Spiele am Stück gewinnst, dann ist da auch wieder ein bisschen Bewegung drin. Dann kommt es darauf an, bleibt Leverkusen und Stuttgart so stabil, wie es jetzt an den ersten 14 Spieltagen waren. Klar, es gibt jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln. Trotz alledem sind das alles Fragen, was machen die Bayern? Also da wird auch noch schon ein bisschen Bewegung reinkommen. Dann, wenn es dann mal so Spieltag 23, 24 vorbei ist, ich glaube, dann kann man ja wirklich tatsächlich in die Frage reingehen und versuchen, sie zu beantworten.
Okay, also sprechen wir uns Mitte Februar dann mal wieder.
Ich bin dann bis dahin raus, ja. Macht ihr zweites Mal schon weiter.
Ja, okay. Ich habe mich ja schon letzte Woche festgelegt. Also ich glaube, maximal Platz 4 wird der BVB am Ende der Saison belegen.
Sollen wir Köln-Mainz nehmen, ganz schnell, und dann das eigentliche Topspiel vom Sonntag, oder?
Sehr gerne. Das Sonntagsspiel, Fabi, kannst du, glaube ich, relativ kurz machen.
Es war sehr einschläfernd. Also Köln gegen Mainz tatsächlich. Es hat, ja, wie soll ich sagen, ich lag auf dem Sofa mit einer Kuscheldecke, der Tannenbaum hat angefangen zu leuchten, nachmittags, nachdem er aufgestellt worden ist, und das Spiel hat angefangen. Es waren kaum Höhepunkte und tatsächlich ja ein Stück weit hat es dazu verholfen, dass es doch noch zum kurzen Powernap gereicht hat. Mehr gibt es von dem Spiel auf meiner Seite aus. Es war ja wirklich von den Kölnern Ich weiß nicht, also ehrlicherweise macht man sich da schon Sorgen. Also nach vorne weiß ich auch wirklich ehrlicherweise, und das ist gar nicht böse oder ironisch gemeint, aber wie die Mannschaft Tore schießen will. Die
Ja.
Mannschaft kommt ja teilweise gar nicht so weit, dass es überhaupt im letzten Drittel gefährlich werden kann. Das macht einem wirklich Sorgen. Also ich weiß auch ehrlicherweise keine zweite Mannschaft in der Bundesliga, die nach vorne so wenig Lösungen findet wie die Kölner. Oder sehe ich das komplett falsch?
Ja, war ja das Duell der beiden offensiv schwächsten Mannschaften. Du hast die Kölner angesprochen mit gerade mal 10 geschossenen Toren, wovon 6, glaube ich, nach Standards waren. Ja, und dann die Mainzer mit 12, die auch heute wieder eigentlich näher am Sieg dran waren als die Kölner. Gerade in der ersten Halbzeit, Johnny Burkhardt war da mal frei durch, hatte in der zweiten Halbzeit auch nochmal eine Chance, wurde ein Abseitstor aberkannt. Schwäbe war zwei, dreimal für die Kölner zur Stelle. Die Mainzer ja die letzten 2 Wochen gute Auftritte, dann immer mit leeren Händen dagestanden und auch jetzt, also mit dem Punkt in Köln als Tabellen-17. eigentlich auch zu wenig. Da war für die Mainzer auch mehr drin. Und die Kölner, so ein Fabi hat es angesprochen, ich sehe da momentan auch ja keine Besserung.
Die Lösung, glaube ich, heißt Justin Deal. Ja. Sie haben einen herausragenden Stürmer in Ihrer Nachwuchsabteilung, der unter Steffen Baumgart keine Chance bekommt. Da sollte der Trainer, glaube ich, mal über den Schatten springen. Ich glaube, dieser Mannschaft wird frischer Wind gut tun. Und Sie haben mit Deal jemanden, der, ich glaube, 18 Spiele, 12 Tore, 9 Torvorlagen. Also das ist ein Junge, der Unbekümmertheit reinbringen würde, der die Mannschaft sicherlich auch mal ja ein bisschen oder ein bisschen frischen Wind in die Mannschaft bringt. Und ich bin gespannt, ob Steffen Baumgart da noch drum rumkommt, den Jungen irgendwie nicht zu berücksichtigen.
Ist ja das Problem, dass er ja, glaube ich, nach oder Vertrag nicht verlängern will und dann nächstes Jahr nach Leverkusen oder so gehen wollte,
Ja,
ne?
aber ja gut, aber was bringt dir das, wenn du so einen Superstürmer oder ein großes Talent in deinen Reihen hast und da nicht über deinen Schatten springst und dann nächstes Jahr in der zweiten Liga spielst. Also ich glaube, selbst für ein halbes Jahr sollte man den Jungen reinwerfen. Besser oder schlechter machen kann das nicht als die Stürmer, die jetzt im Kader sind.
Gut, zwei Stürmer, die es seit Wochen überragend gut machen. Die spielen beim VfB Stuttgart. Und lass uns zum letzten Spiel und vermeintlich besten Spiel des Spieltages eigentlich kommen. Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, es stand Topspiel drauf und am Ende, Fabi Sören, war es, glaube ich, ein wirklich herausragendes Topspiel am Sonntagnachmittag mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, wobei gerade die erste Halbzeit geführt von den Stuttgartern ja wirklich absolut geiler Fußball war.
Also kann ich zustimmen, das war, jede Mannschaft hatte seine Halbzeit in dem Sinne. Die erste Halbzeit ging klar an den VfB, die zweite Halbzeit klar an die Leverkusener. Es war ein Fußballspiel, wo man wirklich sagen muss, das Topspiel drin war. Ich glaube, es war ein Spiel in Summe betrachtet, zumindest für mich als neutralen Beobachter, letztendlich, was auch kein Sieger verdient gehabt hat. In dem Sinne auch großes Dankeschön, dass wir die gleiche Partie im Pokal und in der Rückrunde auch nochmal mitverfolgen dürfen. Es war Tempo drin, es war Qualität letztendlich vorhanden, spielerisch, technisch vor allem. Und am Ende des Tages ein Ergebnis, glaube ich, mit dem beide Mannschaften sehr gut leben können nach dem Spiel.
Aber gerade aufgrund der ersten Halbzeit, Sören, werden die Stuttgarter wahrscheinlich schon ja mit ihrer Chancenverwertung so ein bisschen ja, wie sagt man, ja, hätten sie ein bisschen besser ausnutzen können. Waren da ja zwei, dreimal richtig frei durch. Guirassy scheitert da an Radetzky und dann waren noch zwei, drei andere Szenen. Da hätte es auch schon zur Halbzeit, ich sag mal, 3-1 oder so stehen können.
Ja, gerade erste Halbzeit, glaube ich, war der VfB super im Spiel. Und ja, gut, wenn man da ein bisschen effektiver ist, klar, dann kann sich Leverkusen nicht beschweren, mit einem Pausenrückstand oder einem deutlichen Pausenrückstand in die Kabine zu gehen. Aber ich glaube, grundsätzlich war es ein super Spiel. Beste Werbung, glaube ich, für die Bundesliga. Und es sind einfach die zwei besten Mannschaften aktuell.
Und die Stuttgarter Fabi, die setzen ihren Lauf fort. Also spielerisch im Mittelfeld, wie sie Leverkusener da gerade in der ersten Halbzeit im Mittelfeld wirklich ohne Ende gepresst haben, viele Ballgewinne gehabt haben, schnell umgeschaltet haben. Also so Probleme, mit solchen Problemen haben die Leverkusener dieses Jahr noch überhaupt nicht zu tun gehabt.
Ja, ich meine, das Spiel in München gegen die Bayern, das
Okay.
war jetzt schon auch, also die darf man jetzt auch nicht immer vergessen in der Hinsicht tatsächlich. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich meine, wir können beide Mannschaften können wir loben, sowohl die Stuttgarter, die natürlich im Moment gerade Woche für Woche ihren Wert wirklich extrem nach oben schrauben. Mittlerweile ja, würde ich echt fast behaupten, die Hoffnungsträger für die Nationalmannschaft mittlerweile auch im Kader haben. Zumindest in der Offensive betrachtet. Und gleichzeitig auch bei den Leverkusenern, nach so einer ersten Halbzeit musst du dann natürlich auch erstmal so die zweite Halbzeit hinlegen können. In dem Sinne, dass du dann das Kommando übernimmst, spielbestimmend wirst, dass du natürlich auch zum Ausgleich kommst, schön herausgespielt. Also von daher, ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, es gibt wenig, was darauf hindeutet, dass irgendeine der beiden Mannschaften von der Leistung abfällt. Und ja, in ein Loch fällt und letztendlich sich dann aus dem Titelrennen verabschiedet. Trotzdem, am Ende geht es immer über Konstanz und die wird sich dann halt spätestens nach der Winterpause zeigen.
Ja, das stimmt. Du hast die Qualität der Tore angesprochen, also die Einleitung zum 1:0 für Führich wurde ja eingeleitet von, ja, vielleicht demnächst unserer Hoffnung für die Europameisterschaft, Dennis Undaf, einen richtig schönen Steckpass da auf Wagnoman durchgesteckt und der liegt dann nur noch quer, dass Führich den Fuß hinhalten muss. Und ja, das 1:1 von Florian Wirtz, eingeleitet über Schacke und dann die Hereingabe von Boniface. Aber die Schusstechnik, Fabi, war auch überragend von Florian Wirtz. Ne? Drückten da ja nochmal kurz aufsetzen, dann vor Nübel aufs Tor.
Ich
Auch.
wollte gerade sagen, also das war nicht einfach nur ins leere Tor schieben, sondern musst du technisch auch erstmal gegen
Richtig.
die Laufrichtung so bringen, wo ich sagen würde, dass es in der Bundesliga maximal drei, vier Spieler, die in der Situation sind, gibt, die das ebenfalls auch auf die Art und Weise so hinbekommen. Also das war schon à la Bonheur, muss man tatsächlich so sagen.
Ja, und am Ende in der zweiten Halbzeit, ja, vielleicht haben die Stuttgarter ja auch ein bisschen ihrer offensiven Spielweise in der ersten Halbzeit so ein bisschen, ja, Tribut gezollt. Da hatten die Leverkusener dann schon mehr vom Spiel, aber die Stuttgarter lassen momentan auch defensiv so sehr, sehr wenig zu und zu.
Natürlich auch noch das Selbstvertrauen, was man sich die letzten Wochen erarbeitet hat, natürlich auch noch mit so einem Pokalspiel. Ich meine, klar, dann klappt natürlich jetzt auch sehr, sehr viel. Das muss man auch so sagen. Ich glaube, mittlerweile ist auch, ja, sagen wir mal, das, was die Mannschaft ausmacht, ist fit. Letztendlich die Spieler, die Jungs, du kannst von der Bank nochmal wechseln. Und das ist im Moment ja ein ziemlich dickes Faustpfand, was die Stuttgarter da Woche für Woche in den Topf schmeißen können.
Und dieses Brett des VfB, da müssen die Bayern dann nächste Woche erstmal bespielen und ja, versuchen zu durchbohren. Also da können wir uns, glaube ich, auch auf ein richtig heißes Spiel freuen dann am, was sagtest du, Fabi, am Sonntag, ne?
Sonntag müsste das sein, ja.
Zum Abschluss, glaube ich, des Spieltages.
Ich glaube Sonntag, ja.
Ja, und damit haben wir die.
Oh ja, Sonntag 19:30 Uhr.
Oh,
Ich
schon
glaube,
drei
darf
Spiele.
ich mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie ein Bayern-Spiel am Sonntagabend um 19:30 Uhr angeguckt. Also 19:30 Uhr, ja, das sind drei Sonntagsspiele. Klar, unter der Woche ist Europa League. Eieieiei. 19:30 Uhr, ich meine, dann kann ich jetzt schon mal eine Woche lang überlegen, wie ich das meiner Frau erkläre.
Da muss er einiges gut machen, ja?
Ja, Sonntagabend ist doch normalerweise immer der Fernsehabend, da schaust du ja doch keine Bundesliga. Aber gut.
Wobei ich schaue jetzt gerade auch mal, ob ich das Spiel gucken kann. Ich bin ja am Sonntag, werde ich mir italienischen Fußball angucken. Bin ich
Stimmt.
ja in Mailand gegen Monza. Da geht der Rückflug um 18:40 Uhr, etwas über eine Stunde. Ja, vielleicht bin ich sogar zur zweiten Halbzeit schon wieder zu Hause. Mal schauen.
Ja, und dann ist ja Sonntag auch der Tag der anderen Sportart. Das wird gut, wird gut.
Wird ein gutes Wochenende werden, mal wieder.
Absolut.
Wen haben wir denn als Gewinner des
Vergessen.
Spieltages? Wen haben wir
Haben wir
vergessen?
letzte Woche gar nicht gemacht, ne?
Ist das untergegangen?
Das ist komplett untergegangen, ja.
Okay.
Gewinner des Spieltags, ja, das ist tatsächlich Woche für Woche. Es wird nicht einfacher. Boah, da müsste mir jetzt wirklich einen aus den Fingern ziehen. Und dann bin ich ja schon fast bei hier bei Union Berlin.
Befreiend.
Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Sieg nach 16 sieglosen Spielen, 3 Punkte zu Hause, neuer Trainer. Für mich die Unioner dann.
Okay. Für mich ist es, ja, Niklas Beste, 3 Assists. Heidenheim auch als Überraschungsmannschaft, beziehungsweise jetzt mit weiteren wichtigen 3 Punkten. Also einer von den Aufsteigern wird auf jeden Fall drin bleiben, habe ich am Anfang der Saison gesagt mit Heidenheim und ich glaube, ich fühle mich da auch weiterhin bestätigt mit der Aussage.
Da so ein technische Probleme hat, soll ich seinen Gewinner des Spieltags einmal mitteilen und das ist Harry Kane, der auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. Und jetzt auch sieht, dass es in der Bundesliga auch nicht so einfach ist, Tore zu schießen.
Ja, stimmt. Nein, Sören, sag mal, wer wäre denn dein Gewinner des Spieltags gewesen?
Werder Bremen und ohne Werner. Sie haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet.
Okay, der Norden hält zusammen, ja?
Absolut.
Sehr schön, perfekt. Ja gut, dann haben wir den Sonntag schön rumgekriegt. Die Folge geht morgen früh dann direkt pünktlich zum Wochenstart online. Und ja, wie wir es mit der nächsten Aufnahme machen, werden wir uns die Woche noch durch den Kopf gehen lassen. Wird eine Überraschung werden, genau, richtig. Gut, in diesem Sinne, Jungs, einen schönen Restsonntag noch. Hat dir Spaß gemacht. Kommt gut in die Woche.
Jedenfalls schöne Woche euch allen.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.